Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und mein Gast in dieser Episode ist der Autor, Kolumnist und Foodjournalist Stefan Paul. Und wir sprechen in dieser Episode über weihnachtliche Rituale, die schönsten Weihnachtslieder, den obligatorischen Gänsebraten, aber auch die Zeit zwischen den Jahren. Und wir wagen einen Rückblick auf 2024. Wie sah das kulinarische Jahr aus? Was waren die Highlights für uns? Welche Trends haben wir entdeckt? Und was glauben wir, sind die Trends für 2025? Und darüber hinaus erzählen wir uns, wo wir in diesem auslaufenden Jahr am besten gegessen haben, welche Reisen wir planen. Und wir erzählen uns unsere geheimen Weihnachtspunsch- bzw. Glühweinrezepte. Also jetzt ganz viel Spaß bei dieser festlich-weihnachtlich rückblickenden und ausblickenden Episode mit Stefan Paul. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken. Viel Spaß, Stefan Paul. Lieber Stefan Paul, ich habe überlegt, ob wir mit einem Weihnachtslied anfangen. Singst du gerne eigentlich?
Erstmal moin. Hallo, moin und danke für die Einladung. Und ja, Boris, ich singe sehr gerne. Und ich weiß nicht, ob das für die Hörerinnen aber hörenswert ist, wenn wir zwei Engelchen jetzt direkt zu Beginn losschmettern.
Nee, ich singe nicht. Ach so. Nee, ich hatte wirklich schlechteste Noten in der Schule beim Singen. Und das führte sogar so weit, dass ich in der Pause singen musste, weil sich die Mitschüler amüsiert haben über meinen Gesang. Und ich dann natürlich verunsichert war.
Das tut mir wahnsinnig leid.
Also singt ihr?
Ja, wir singen an Weihnachten. Ich habe ja nach Norddeutschland eingeheiratet, nach Schleswig-Holstein. Und da wird, und das finde ich ganz, ganz wunderbar, da trifft sich die Großfamilie. Das sind tatsächlich unglaublich viele. Die sind auch alle noch da in der Gegend. Und man kommt zusammen am ersten Advent. Und dann wird erstmal gesungen. Und was ich da immer den verblüffendsten und auch irgendwie schönsten gänsehäutigen Moment finde, also die Älteren teilen dann die Liedblätter aus und wir haben unheimlich viel Nachwuchs auch. Und die Augen der Kinder, wenn da 50 Erwachsene Weihnachtslieder
50
singen.
50 seid ihr?
40, 50, nein, kleiner Kreis. Dann, und die Kinder, wie die staunen. Und da habe ich das Gefühl, es wäre so schade, wenn dieses Lied gut verschwende. Und in diesem Moment sehe ich, da gibt es noch eine Chance, auch die Kinder dafür zu begeistern.
Ist nicht vielleicht sowieso so ein bisschen Rückkehr zu alten Werten, Traditionen, Wärme, Heimeligkeit oder überinterpretiere ich das da?
Das ist da, das geht aber in so eine andere Richtung, habe ich den Eindruck, weil alle hören wahnsinnig viel Weihnachtslieder. Das ist aber tatsächlich alles unglaublich amerikanisch, was da die ganze Weihnachtszeit in dem Privathaushalten bis zu den Kaufhallen läuft, ist ja alles die amerikanischen Klassiker und Hits. Und unsere deutschsprachige Weihnachtsmusik ist ja oft sehr getragen und gediegen und festlich. Und die höre ich tatsächlich auch nicht während der Vorweihnachtszeit. Ich liebe es aber in der Kirche und beim gemeinsamen Singen, finde ich, geht nichts drüber.
Hast du denn ein Lieblingsweihnachtslied? Du musst jetzt nicht anstimmen, ne?
Auf keinen Fall. Ich glaube, das erspare ich euch heute wirklich. Mach hoch die Tür, finde ich ganz toll. Mag ich gerne, weil das so festlich ist. Das sagt ja schon, jetzt geht's los und so. Das finde ich ganz toll. Und wo ich jedes Mal Gänsehaut kriege, ist nach dem Gottesdienst. Ich bin evangelisch, wir sind im evangelischen Gottesdienst und dann kommt zum Ausgang Stille Nacht, Heilige Nacht und die ganze Gemeinde singt. Ich finde das wunderschön.
Ich auch. Ich bin jetzt auch so ein bisschen festlich schon.
Ja.
Aber du sagtest gerade, Gänsehaut ist für mich mal so die Überleitung zum Gänsebraten. Ja, ja. Gibt's ganz?
Selbstverständlich gibt's ganz. Ich habe das große Glück, mein Leben lang jedes Weihnachtsfest, das ich bisher erlebt habe, eine Gans auch zu bekommen. Irgendwann habe ich angefangen, sie selber zu machen. Und mittlerweile ist sie leider, ich muss es an dieser Stelle sagen, ein familiäres Streitthema.
Oh.
Denn es gibt die Deutungshoheit über das Gänserezept. Und das liegt nach wie vor bei meiner Mutter.
Ja.
Und so sehr ich sie auch bitte und unterstütze und sie unterstützen möchte und helfen möchte. Wenn wir bei ihr sind, dann ist die Weihnachtsgans bei ihr. Und wenn sie bei uns ist, ist die Weihnachtsgans nicht richtig zubereitet.
Das ist ja klar, aber dann weiß man das schon mal. Ne?
Genau, genau.
Wird das denn auch lange erörtert oder wird das nur einmal kommentiert und dann ist gut? Oder geht das den ganzen Abend lang?
Es wird viel zu Beginn erörtert und festgestellt. Dann wird aber ordentlich reingehauen. Das ist dann mir immer eine große Genugtuung. Und es hat sich leider noch verschärft mit den Jahren. Denn irgendwann ist ja auch noch eine Schwiegermutter dazugekommen, die eine norddeutsche Variante der Weihnachtsgans bevorzugt. Die besteht nur aus Salz, rein in den Ofen und fertig. Und das ist was ich mittlerweile sogar ganz gerne mache.
Mhm. Und wie ist die süddeutsche Variante dann?
Die süddeutsche Variante ist natürlich opulent, beinahe schon katholisch. Da ist eine dicke Füllung drin.
Ja.
Als ich jung war und wir waren tatsächlich auch eine größere Familie mit 3 Kindern, da gab es immer auch noch eine Hackfüllung rein. Und von der habe ich aber mittlerweile sehr Abstand genommen, weil der Hackgeschmack, der geht in die Gans. Damals aber haben wir Kinder uns tatsächlich sehr gefreut. Gans gab es immer am ersten Weihnachtsfeiertag. Am zweiten Weihnachtsfeiertag diesen Hackbraten mit der übrigen Soße und den aufgebratenen übrigen Klößen. War schon cool.
Ja, und sehr very rich, würde man sagen. Ne?
Oder? Genau.
Und natürlich die Frage muss gestattet sein, was wird dazu gereicht zur Gans?
Klöße? Also, ja, Klöße auf jeden Fall. Rotkohl, seit ich in Norddeutschland lebe, sind die Kartoffeln nicht wegzudenken. Und mit meiner Schwiegermutter hat auch Einzug gehalten. Die gefüllte Dosenbirne, die wird mit Preiselbeerkompott gefüllt. Die darf auch nicht fehlen.
Aha. Mhm. Preiselbeerkompott haben wir auch, aber wir haben ganz viel eingelegtes Gemüse, sauer eingelegtes Gemüse.
Das ist ja toll. Wo kommt das denn her?
Aus dem Frankenland.
Ach ja.
Aus dem Frankenland, ja.
So Einleggemüse und fermentiert ist bestimmt nicht schlecht.
Und Meerrettich.
Oh,
Meerrettich-Sahne gibt es dazu. Also das ist dann so ein bisschen die andere Variante. Und ich muss sagen, ich freue mich immer total auf diese Gans.
Ja.
Wenn ich sie dann aber verspeise gerade, dann merke ich schon, es ist gut, dass es die nur einmal im Jahr gibt.
Ach.
Ich esse nämlich auch wirklich tatsächlich nur einmal im Jahr Gans.
Ja.
Ich gehe jetzt nicht irgendwie so Martinsgans essen oder sowas. Nur diese eine Weihnachtsgans und die reicht mir. Vielleicht mal irgendwo, wenn es gereicht wird oder auf der Karte steht ein Gänsebeinchen oder sowas.
Ja.
Aber so üppig dann nicht.
Also ich hatte letztes Jahr 2 Gänse zum ersten Mal überhaupt.
Ja.
Mir geht's ansonsten wie dir. Aber wir sind an ein Häuschen gefahren. Am Martinstag waren wir an einem See in Schleswig-Holstein in so einem Häuschen. Und da habe ich meine Gans gemacht, ohne diesen ganzen Weihnachtsüberbau und ohne die Mütter.
Also,
und das war ein großes Vergnügen
für alle,
die da waren.
Die kritikfreie Gans. Ist diese Zeit denn für dich so eine besinnliche Zeit? Sagst du, dass du so runterkommst jetzt? Oder bist du bis zum letzten Tag, bis zum 24. unter Volldampf?
Nicht ganz bis zum letzten Tag. Bei mir wird es jetzt dann auch, Gott sei Dank, ein bisschen weniger. Aber die Vorweihnachtszeit ist für mich im Grunde Kerngeschäft. Ich bin Buchautor, also ich habe Bücher zu verkaufen. Ich mache weihnachtliche Lesungen. Ich habe wie alle anderen Menschen auch, habe ich Freude dran, andere zu beschenken. Ich bin schon in der Menüplanung natürlich verhaftet. und auch beruflich haben wir einfach Kunden, die wir betreuen bei unserer Agentur, die im Weihnachtsgeschäft sehr performen müssen. Stichwort Geflügel und Kaviar. Das heißt, da ist der Hype-Peak an Aktionen, um da zu wirken.
Ja, gut, da ist 50% des Umsatzes jetzt
so ist das nämlich,
zur Saison, nicht?
Genau.
Und das ahnt man teilweise gar nicht, was da los ist in diesen Betrieben, wenn die sich wirklich so gen Weihnachten bewegen und ihre Hochzeit haben, wo die anderen schon mal sagen, so, oh, jetzt fängt die gemütliche Zeit an, da sind die noch bis zum letzten Tag am Rotieren. Und man kennt es ja selber, ich kenne ja auch so ein paar Produzenten aus dieser Ecke, die man dann auch anruft, den Kaviarhändler, den man am 23. noch anruft und sagt, du Digger, ich brauche noch mal einen Halb. Ich brauche noch mal ein paar Döschen. Und dann sagt, ja, auf dich habe ich gewartet.
Genau, natürlich.
Ich sitze hier die ganze Zeit am Telefon, dass du endlich anrufst.
Tatsächlich. Und worauf ich mich aber tatsächlich freue, was für mich Weihnachten bedeutet, ist einfach das Weihnachtsfest selber und diese wunderbare Zeit, die man nennt zwischen den Jahren.
Herrlich, ne?
Weil diese Zeit zwischen den Jahren, die ist fantastisch. Plötzlich hört die Mailmaschine auf zu rattern. Alle sind wegversorgt. Und man kann wirklich diese Zeit genießen. Ich habe den Eindruck, sogar in der Stadt wird es stiller.
Okay.
Und es ist echt mal Zeit für all das, was man sonst nie macht. Nämlich auch mal ein Buch lesen, eine Serie durchbingen, sich mit Freunden treffen, die man auch viel zu wenig sieht. Das lieb ich sehr. Mhm.
Zwischen den Jahren ist ein bisschen kurz, aber, ne?
Ja, dumm, ne?
Fällt mir auch gerade auf. Ich glaube, aber dieses Jahr liegt es ganz gut.
Mhm.
Also arbeitnehmerfreundlich auf jeden Fall, weil die ganzen Wochenenden nicht belegt sind mit den Feiertagen.
Ja.
Ich glaube, man kann sich so ganz gut 2 Wochen stricken mit wenigen Urlaubstagen. Ich finde das aber auch, weil du das sagst, also zwischen den Jahren, weil die Hektik so noch am 22., 23., auch am 24., ich bin zum Beispiel am 24. werde ich nochmal traditionell in die Cucinaria gehen und dort, glaube ich, nochmal Punschausschank machen.
Wie toll.
Ja, und dann sind die Leute, die kommen ganz hektisch rein und wollen nochmal schnell ein Geschenk haben, wollen es natürlich auch eingepackt haben und so weiter. Und dann
holst du die mit dem Punsch ab.
Und während die dann darauf warten, dass das Geschenk eingepackt wird, gibt es noch einen Apfelpunsch.
Das ist toll.
Der wird dann angereichert natürlich
mit einem Calvados oder Applejack zum Beispiel.
Calvados.
Ja. Was machst du noch rein?
Apfelsaft, Sternanis, Kardamom, Nelke, Zimtstangen.
Toll.
Und noch ein bisschen, ein Schuss Orangensaft und ein paar getrocknete Orangenscheiben.
Und, oh toll. Und süßt du? Und wenn ja, mit
was?
Nein. Nur der Apfelsaft bringt die Süße, ne?
Tatsächlich, jetzt, ne, ich verdünne sogar noch ein bisschen mit Wasser. Und der kommt ganz gut an. Ich lupfe dann auch immer den Deckel aus meiner Zapfanlage.
Ja.
Und dann geht dieser Duft dann durch. Ne? Und die Leute kommen rein, reiben sich die Hände und sagen, das riecht hier aber schön.
Das ist toll. Also es gibt so Düfte, kulinarische Düfte, die sind so verheißungsvoll, dass man das Geschäft betreten muss. Für mich gehört dazu ganz klar Apfelpunsch und Glühwein. Für mich gehört dazu aber auch der Geruch von frisch gebratenen Zwiebeln oder Waffeleisen. Wenn Leute Waffeln backen,
du kommst
ja nicht vorbei.
Das stimmt. Ist das denn so, dass der Geruch der im Erinnerungsvermögen am meisten verhaftete Sinn ist?
Absolut. Ich bin davon fest überzeugt. Ja? Darauf sind wir trainiert, weil wir ja generell mit der Nase noch viel mehr wahrnehmen als mit dem Mund, beziehungsweise das Zusammenspiel zwischen beiden. Aber es fängt immer alles mit dem Duft und mit der Nase an, die ja von früh her auch unser Warnsystem war, wenn was vielleicht nicht so gut schmeckt. Und ich liebe das sehr. Also Duft ist was ganz Tolles.
Und natürlich diese Erinnerung und diese Kindheitserinnerung, die kommen da natürlich dann auch hoch. Ja. Du hast hier auch eine Mischung mitgebracht.
Ja.
Ja, was ist denn das? Also wir wollten jetzt keinen Glühwein trinken, bevor wir diesen Podcast aufnehmen.
Ich bin
gesagt,
dankbar.
Wir bleiben sicher. Sicher beim Kaffee erstmal und dann, geht's rüber nach vollendeter Arbeit zum Punsch.
Genau.
Was kommt denn in deinen Punsch rein?
Also das ist kein Punsch, sondern das ist ein Glühwein. Und ich habe vorhin so lapidar vom schönen Glühweinduft gesprochen. Ich muss an dieser Stelle differenzieren. Ich mag keinen roten Glühwein. Also der Geruch von heißem Rotwein macht mich richtig fertig. Und ich war dann mal...
Ich dachte, aggressiv.
Nein, kommt jetzt. Aggressiv nicht. So weit will ich nicht gehen. Ich kann ja einfach weitergehen und so tun, als hätte ich es nicht bemerkt. Tatsächlich habe ich dann irgendwann mal das Licht gesehen auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg, den ich übrigens wärmstens empfehlen kann, weil das einer der wenigen Weihnachtsmärkte ist, wo die Musik generell verboten ist. Also es läuft weder amerikanisches Klassikwerk noch christliches. Dieser Weihnachtsmarkt übt sich in Stille. Und das alleine ist schon den Besuch wert, weil es ist natürlich nicht still und man hört das Stimmengewirr und man hört die Glocken und das macht schon große Freude. Und da habe ich erstmals den Vin Chaud kennengelernt, Vin Chaud Blanc. Also der weiße Glühwein natürlich in Straßburg mit einem Wein aus dem Elsass gemacht, einem Weißwein. Mittlerweile ist mein Lieblingsvin Chaud mit Silvaner. Das passt und funktioniert super toll. Süßen kann man das Ganze mit Vanillezucker, man kann aber auch Honig nehmen. Ich mag mittlerweile sehr, das Ganze mit etwas Ahornsirup zu süßen. Da kommt nochmal so eine herbstsüße Note mit rein, die ich sehr mag. Und dann natürlich die Gewürze, ganz klassisch Nelke, Zimt. Früher habe ich mit Orangenschalen gearbeitet, mittlerweile nehme ich Mandarinen oder Clementinen, weil die ein anderes, üppigeres, blumigeres Aroma reinbringen. So empfinde zumindest ich das.
Finde ich auch. Ich arbeite auch lieber alternativ mit Mandarinen.
Ja. So, und dann kommen als wirkliche Highlights kommt Ingwer rein, frische Ingwerscheiben, die ziehen mit und Lorbeer. Also der Lorbeer ist übrigens von meinem Balkon.
Oh.
Genau.
Homegrown.
Homegrown. Und was wächst bei dir so, ja, Lorbeer? Genau, der ist von meinem Balkon und der bringt noch so eine herbe Würze mit rein, die ich da sehr gern drin mag. Und mein Tipp, man braucht wirklich nur ein Blatt, sonst wird es schnell zu viel. Aber das so ein bisschen einreißen, dann mitziehen lassen in diesem Sirup und es wird köstlich. Also das ist eine schöne Sache. Mein legendärer weißer Glühwein-Rezept findet ihr natürlich
in den Shownotes.
In den Shownotes,
ja.
Dankeschön.
Weißt du, dass ich mein erstes gastronomisches Projekt, so viel habe ich ja nicht gemacht, habe ich gemacht im Alter von 17 Jahren. Da war damals die Alster zugefroren. Auf jeden Fall haben wir uns dahingestellt, einen Brenner, einen Kocher mit hingenommen und diesen Glühwein verkauft, heiß und belebend. Den haben wir nicht selber irgendwie großartig zusammen gemixt mit wunderbaren Kräutern und Gewürzen. Nee, wir haben den einfach nur gekauft, umgefüllt und ich glaube ein bisschen Orangen noch aufgemacht, Orangenscheiben, damit es gut aussieht. Und ich habe damit mein erstes gastronomisches Geld verdient.
Finde ich super.
Und,
also ich warte immer noch darauf, dass die mal wieder zufriert, die Alster. Weil wenn die Alster zu ist, sind auch die Kanäle zu. Und dann könnte ich quasi von Eimsbüttel aus mit den Schlittschuhen
runter zur Alster. Du hättest auf dem Wasser zu mir kommen können jetzt.
Genau.
Du einmal nur den Isebeek-Kanal runter. Ja.
Also wenn das noch einmal stattfindet, meine Schuhe stehen bereit.
Ja?
Ja, ich liebe Schlittschuhlaufen.
Spielst du auch Eishockey?
Nee. Ich bin immer einfach gelaufen und ich liebte Schlittschuh-Disco in den 80ern. Das
gehst
war toll.
Du denn hier in den Planten und Blumen? Gehst du da auf die Bahn?
Nee, das ist mir zu voll. Also ich war zuletzt in St. Moritz auf der Eisbahn und das hat sehr Spaß gemacht und dann eben dort auch auf den Seen zu laufen. Das ist ein Erlebnis, das sollte jeder mal gemacht haben.
Da ist auch kein Stau.
Also nee, da ist auch kein Stau. Da ist auch manchmal gar keiner, wenn du früh losgehst oder spät am Nachmittag in den. Das ist fantastisch.
Die Zeit jetzt zwischen den Jahren greife ich nochmal auf. Ja. Ist ja auch die Zeit des Rückblicks.
Ja.
So.
Ja.
Der Besinnung, der Planung für das nächste Jahr. Wenn du jetzt mal für uns schon mal so zurückblickst auf dieses Jahr. Zwei Ergebnisse diesen Jahres liegen auf dem Tisch.
Ja, das mache ich auch nie wieder.
Ich nehme es schon mal vorweg.
Ja.
Einmal Geschichten vom Kochen, die Kichererbsen von Signora Dolores. Wunderbare kulinarische Kurzgeschichten.
Ja.
Und die Green Street Ausgabe Streetfood vegan und vegetarisch. Die logische Fortsetzung deines ersten Streetfood-Buches. Genau. Aber das war ja nicht das Einzige.
Ich habe in diesem Jahr tatsächlich so viel gearbeitet wie noch nie in meinem Leben. Und es ging nämlich im Februar los mit der Produktion von Green Street, dem Kochbuch. Und nebenher wurde dann auch noch die Kichererbsen der Senora Dolores ging in die Fertigstellung. Und dann, was ja leider keiner weiß, bei all diesem Wahnsinn, überhaupt zwei Bücher in einem Jahr zu machen. Auch das dritte, was im Frühjahr kommt, habe ich auch dieses Jahr gemacht und geschrieben. Neben meiner Arbeit als in der Agentur, neben meinen journalistischen Kolumnistentätigkeiten. Also ich habe ganz schön mit den Ohren geschlackert. Es war aber wie immer bei mir, es macht alles Freude. Und dann geht's schon irgendwie. Tatsächlich ist das aber mit dem ein Kochbuch und ein literarisches Buch in einem Jahr, das ist schon schwierig, ehrlich gesagt.
Das bringt man ja auch nicht nur mal eben so raus, oder?
Nee, genau.
Also, ich meine, du stellst es fertig im Frühjahr und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe und dann... was das Buch angeht, meine ich. Und dann holt es dich ja wieder ein. Ja. Und du hast ja auch tatsächlich sehr, sehr viele Lesungen gemacht. Du warst auf Lesereise oder bist es noch?
Bin es noch, jetzt im Januar wieder neu. Tatsächlich ist es so, die beiden Bücher mussten jetzt kommen, denn die Literatur, da habe ich die Menschen lange warten lassen. Und wir haben gesagt, dieses Jahr soll es sein. Und Green Street war natürlich, wie du es schon angesprochen hast, ist wie so eine Art Jubiläumsband zum ersten, nämlich Auf die Hand ist genau vor 10 Jahren mein erstes Streetfood-Buch erschienen. Und wir hatten Lust, das eben dann auch in diesem Jahr rauszubringen, wo das Jubiläum stattfindet.
Und damals, wir hatten da glaube ich schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, warst du ja mit Streetfood
Trendsetter. Ja, wir waren früh dran, das kann man so sagen. Ja? Und es ist mittlerweile in 5. Auflage. Ich bin da sehr, sehr stolz und froh, dass wir das gemacht haben und dass es uns so lange gibt und dass die Menschen dieses Buch auf die Hand so wertschätzen. Dass das bis heute hat das eine Relevanz. Und wir sind eigentlich die ersten Pioniere des deutschen Streetfood-Booms da drin versammelt. Der interessanteste Ausflug im Zusammenhang mit dem Buch war tatsächlich zurückzukommen in die Markthalle 9 in Berlin da die Pioniere der ersten Stunde zu besuchen und zu fragen, wie geht's euch denn? Also der Bäcker Sironi ist noch da und die Big Stuff Barbecue-Jungs sind noch da und verkaufen ihren Pulled Pork mit rohen Apfelscheiben und das ist so ein Gamechanger damals gewesen und bis heute köstlich.
Mit rohen Apfelscheiben,
Pulled Pork Burger, also mit gezupftem Fleisch, schöne Barbecue-Soße, schön rauchig das Fleisch, leicht gepökelt und dann machen die zum Schluss, bevor sie es servieren, hobeln die so einen roten Apfel hauchdünn und roh drüber. Leute, das müsst ihr echt ausprobieren. Das funktioniert auch in fast jedem Burger ziemlich gut.
Ja, diese. Aber der muss schon Säure haben, ne?
Ja.
Das muss schon
Säure und Frucht.
Säure und Frucht, ja. Ja, zwei Bücher. Das ist eine ganze Menge. Du hast die Agentur angesprochen. Da seid ihr auch sehr aktiv für eure Kunden.
Genau.
Das ist ja auch ein Gründer einer Agentur schon im.
Wir können es ruhig sagen. Wir waren mal kurz das älteste Startup Hamburgs.
Okay.
Oliver Wagner und ich, wir machen zusammen Kaiser. Die Agentur für kulinarisches Handwerk und uns gibt es jetzt schon sehr, sehr viel länger, aber wir sind in den letzten 2 Jahren durchgestartet, auch dann mit den Räumen im Schanzenviertel und so. Und dieses Jahr war unser Highlight und das hat auch doll was mit Weihnachten zu tun. Deswegen freue ich mich, das zu erzählen. Wir vertreten das kulinarische Vilnius, also die Hauptstadt von Litauen in Deutschland. Und das Schöne daran ist, wir waren da gibt es eine ganz tolle, neue, aufblühende Gastroszene. Und jetzt aber, um zum Weihnachtsthema zu kommen, Vilnius ist gerade von der Gesellschaft der Weihnachtsstädte ausgezeichnet worden als Weihnachtsstadt 2025. Das ist ein Titel, den bekommen Städte, die sich stark machen für einen besonderen weihnachtlichen Spirit. Und in Vilnius ist es wirklich diese Stadt, ist
du
so
warst ja auch
schön.
Gerade da.
Genau.
Ja.
Und die ist so schön. Und wir haben da unwissentlich vor diesem ikonischen Weihnachtsbaum, der stand noch in dem Hinterhof, haben wir uns mal alle da vorgestellt und ein Foto gemacht. Das ist der ikonische Weihnachtsbaum, der dann jetzt in den letzten Tagen da auch gefunkelt hat. Also das war ein sehr schönes Erlebnis und es war eine sehr schöne Reise, weil ich kulinarisch oft in den Süden denke oder eigentlich prinzipiell. Ja. Ich gehe immer irgendwie in den Süden. Meine Länder sind Frankreich und Portugal und Italien ein bisschen. Und dann in dieses baltische Land zu fahren und dort mal ganz neue Aromen und Geschmäcker zu bekommen. Die Köchinnen und Köche kochen da auch anders, wilder, nordischer.
Ist schon naturbezogen.
Ja, sehr extrem. Und
die Wälder.
Ja, genau, Vilnius liegt ja echt im Wald. Da kommt ja lang sonst nichts. Und da gibt es viele Pilze und das hat mich unheimlich begeistert. Also das ist echt schön. Da ist so die Welt auch noch so ein bisschen in Ordnung. Es gibt in Vilnius mehr Bauernläden als Supermärkte in der Innenstadt, in der alten. Und das finde ich
das ist mal eine gute Botschaft. Das ist eine gute Botschaft, ja. Ich kann hier an dieser Stelle auch schon mal spoilern. Es wird auch im 2025 eine Episode geben, so schmeckt Vilnius.
Oh, das finde ich toll. Oh, da bin ich gespannt.
Da brauche ich natürlich ein bisschen Support von dir.
Ja. Oh, dann musst du rausfinden, ob der Bagel tatsächlich aus Vilnius ist.
Ich bin auch schon zweimal in Litauen gewesen und das Baltikum, also auch in Estland und in Lettland gewesen und das hat einen Reiz für mich. Ja. Einen hohen Reiz, weil es ist natürlich irgendwie vertraut.
Ja.
Und es ist irgendwie, hat so ein bisschen was Östliches,
ja.
Verschlossenes. Es hat aber auch was Offenes, Skandinavisches. Und meine Frau hat litauische Wurzeln.
Ach, wow,
und insofern ist das natürlich auch nochmal ein sehr, sehr guter Grund.
Ja, das ist toll. Und kulinarisch ist es natürlich so, dass durch Litauen sind ja alle durchgerannt. Die Russen waren da, die Polen waren da, leider waren auch wir Deutschen da. Das war ein unrühmliches Kapitel. Tatsächlich gibt es dort auch einen großen jüdischen Einfluss in der Kulinarik. Und das ist auch mega spannend. Man kann dort richtig gut auch jüdische Küche finden und genießen. Auch in einer modernen Darlegung. Und das ist schon richtig toll.
Ich freue mich drauf. Ich war ja noch nicht da. Also in Vilnius war ich nämlich selber noch nicht.
Ich bin gespannt, was du erzählst.
Aber wenn du jetzt über Highlights sprichst, kannst du sagen, wo, also Vilnius war sicherlich ein Reisehighlight für dich. Kannst du sagen, ich finde das immer total schwer, wo du in diesem Jahr am besten gegessen hast?
Ja, das kann ich wohl sagen.
Willst du aber nicht.
Man grenzt dann ja immer so ein bisschen die anderen aus, die auch extrem gut gekocht haben. Aber ich kann gerne erzählen, wo ich am überraschendsten gegessen habe. Und das war auf dem Campingplatz am Gardasee. Das war toll. Wir haben Familienurlaub gemacht mit Schwager und Schwägerin, wir beide und die Kids und waren am Gardasee und haben da auf einem Campingplatz Campingurlaub gemacht, wie ich das ja schon immer liebe. Meine Leserinnen wissen das, Campen ist mein Ding. Und die Kinder fanden es auch ziemlich cool. Und was wir aber hatten als großen Luxus, ich habe nicht jeden Tag selbst gekocht, da war ein Restaurant auf dem Campingplatz.
Auf dem Campingplatz.
Und das war sensationell. Ich hatte überhaupt nichts erwartet. Und gleich am ersten Tag haben wir bekommen, das dortige Fältchen, also ist ja so ein Süßwasserfisch, das dortige Fältchen süß-sauer mariniert mit Rosinen auf einer cremigen, heißen Polenta. Ich bin ausgeflippt. Sensationell.
Ich hatte fast genau das gleiche Erlebnis. Ja, aber einen See weiter. Ja. Am Lago di Seo.
Ja.
Das war nämlich einer meiner kulinarischen Reisen. Am Lago di Seo im Franciacorta. Ich habe das Franciacorta besucht. Ja. Wir haben dort auch eine Folge produziert. Übrigens, Franciacorta war eine für mich grandios, sensationell. Ich liebe diese Schaumweine. Und da waren wir am Lago di Seo und dort in einem kleinen Restaurant gab es eben diese Fällchen, geräuchert, eingelegt, süß-sauer und dann eben auch mit Polenta. Unter anderem muss ich da aber sagen, weil es gab ganz viele andere Fischvarianten, die mich aber auch an den Norden erinnert haben, weil natürlich diese ganzen Konservierungsformen ähnlich sind, wie wir sie hier auch kennen. Ja. Und es sind ja auch dann immer diese Momentaufnahmen. Es sind ja auch immer diese Szenerien. Es ist ja nicht nur das Essen alleine, sondern dann, wenn du sagst, ich sitze hier in einem Restaurant auf dem Campingplatz, da vorne der Gardasee, da hinten die Berge, Traum.
Absolut, absolut. Und ja, es ist richtig, dass alle machen irgendwie alles, aber alle machen alles auch ein bisschen anders. Eine zweite Sache, die ich dort am Campingplatz, man muss sich das mal vorstellen, gegessen habe, und zwar dann irgendwann jeden Abend als Vorspeise für alle, sind Gnocco. Gnocco sind, ist ein gereifter Hefeteig und das sind kleine Kissen aus gereiftem Hefeteig, die ausgebacken, frittiert werden und dann so als luftige, überhaupt nicht fettige Hefepuffer auf den Tisch kommen, dazu rohen luftgetrockneten Schinken und Stracciatella, diese Mozzarella-artige Käse, nicht das Eis. Köstlich. Und dann hatte ich da auch so ein schwarzes Risotto und bin dann direkt dort in den Supermarkt und habe mir 2 Kilo von diesem schwarzen Reis mitgenommen. Um dann irgendwann nach meiner Rückkehr stehe ich im Edeka, steht vor mir eine Frau und macht genau diesen Reis in genau dieser Packung aufs Band. Und also wir leben schon in einer globalisierten Welt.
Das stimmt.
Ich hoffe, der Reis, den ich da hochgeschleppt habe, der schmeckt besser.
Ja, der hat ganz andere.
Ganz anders.
Ne? Ganz anderes Erlebnis schon. Der ist über einen Brenner.
Ja, da siehst du.
Food Trends.
Ja.
Was war denn da für dich in diesem Jahr so das, können jetzt mehrere sein, wo du sagst, oh, da müssen wir ein Auge drauf haben. Weil ich meine, du hast ja ein Auge auf das, was passiert kulinarisch. Und dann müssen wir, glaube ich, immer unterscheiden zwischen Hype. Also Dubai-Schokolade erwähne ich jetzt nur einmal ganz kurz und dann will ich es auch wieder vergessen.
Nur, dass wir es in der Sendung haben und verhashtaggen können.
Genau. Wir haben drüber gesprochen, Leute.
Tatsächlich. Also das ist auch was die Hanni Rützler, die ich sehr verehre und deren Arbeit ich sehr schätze, die macht ja jedes Jahr den Food Report, wo sie ganz genau alle Trends beleuchtet. Und die hat schon vor Jahren mal was gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Trends, die ein wenig kurzlebiger sind, und Strömungen. Das sind Dinge, die uns bleiben werden. Strömungen der letzten Jahre ist zum Beispiel die vegan-vegetarische Küche.
Ich tippe mal auf deinen Green Street.
Genau, die sich derartig manifestiert hat. Das ist einfach Teil unserer Gesellschaft und unseres Alltags geworden. Wenn ich zurückgucke in die 90er, als ich noch im Restaurant gekocht habe, da waren Vegetarier im Restaurant Störfall. Und Veganer wusste überhaupt niemand, was man jetzt damit anfangen soll. Und da hat sich viel und sehr positiv getan. Trends, die zu Strömungen werden, ist für mich sicher auch die alkoholfreien Begleitungen im Fine-Dining-Bereich, die immer besser werden. Also alkoholfrei bedeutet längst schon nicht mehr Verzicht, sondern ist eine eigene Liga geworden. Und das schätze ich sehr, auch wenn ich natürlich weiterhin ein fröhlicher Weintrinker bin.
Und das eine schließt ja auch das andere nicht aus, finde ich. Ne? Also da gibt es ja auch wunderbare, ich finde auch gerade jetzt zu den Festtagen im Schaumweinbereich gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Ja. Ich entdecke die auch immer mit unserem anderen Podcast Vinyl und Wein, weil wir sehr, sehr viele Gäste haben, die sagen, ich verzichte lieber auf Alkohol und dann müssen wir denen ja auch was hinzaubern. Und dadurch lerne ich sehr, sehr viele schöne Sachen kennen. Also ob jetzt ein Geiger, ein Raumland und auch Kolonne Null. Also da kommt gutes Zeug.
Absolut. Mein Favorit ist Muri aus Kopenhagen. Die arbeiten mit Fermenten und Kräutern. Das sind
Tee. Auf Teebasis? Oder ist das was anderes?
Teebasis, Fermente, Kräuter. Die haben eine ganze weite Range. Das ist das Beste, was ich da probiert habe.
Die habe ich auch probiert. Die sind super.
Ja. Absolut. Und aber, was ich finde, um zu sagen, das eine muss ja nicht das andere ausschließen, die Chloe Merz, das ist eine Barkeeperin oder eine Bartenderin hier aus Hamburg, und die Chloe hat diesen wunderbaren Begriff erfunden des Equal Drinkings. Also du kommst in die Bar und jeder Gast ist gleich und jeder Drink ist auch gleich, egal welcher Färbung er ist. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich habe mich viel geärgert über die Fronten, die bei diesem Thema immer aufgemacht wurden. Das ist doch alles so unnötig.
Total unnütz.
Jeder soll doch gerne genießen, was er möchte, und dass die alkoholfreien Sachen immer schöner werden, handwerklicher, ausgefeilter, das finde ich eine tolle Entwicklung.
Ja, Trends. Also alkoholfreie Getränke, da ist auch die Begrifflichkeit schon so blöd, ne? Alkoholfrei oder non-alkoholisch.
Ja, ganz schlimm. Genau, das,
warum
geht es ja schon los.
Ja, da geht es los.
Sprache ist echt so wichtig. Und genau. Ansonsten, das ist ja jetzt noch nicht so richtig was gänzlich Neues, beides nicht. Aber was mich auch gefreut hat, ist, dass die mexikanische Küche sich immer weiterentwickelt und wirklich bei uns ankommt. Und zwar nicht mehr dieser amerikanisierte Quatsch, sondern die authentische mexikanische Küche. Bei uns hier in Hamburg ist der Miguel Zaldívar sicher einer der Pioniere dafür und macht jetzt demnächst, oder wenn das hier ausgestrahlt wird, ist vielleicht schon offen, in der Filmhauskneipe in Altona sein neues Restaurant auf mit Partnern zusammen. Und da verspreche ich mir viel, da erwarte ich auch viel und bin sehr gespannt, was die Jungs da auftischen.
Wie oft gehst du denn eigentlich essen im Monat?
Gar nicht mehr so oft, ehrlich gesagt, weil ich so wahnsinnig viel beruflich essen gehe als
ja, also
Restauranttester.
Das meine ich aber inklusive.
Ja, so 4 bis 6 Mal, so, das ist auf jeden Fall, also jede Woche einmal auf jeden Fall.
Ja.
So, das ist schon meistens 2 Mal.
Ja, ich auch so. 2 Mal die Woche kriege ich auch hin. Das auf jeden Fall. Also, wir waren bei der mexikanischen Küche. Gibt's noch was Heißes, was du so aufkommen siehst oder was bleiben wird?
Ich glaube, und glaube ich jetzt aber schon sehr viele Jahre.
Du weißt ja, wenn nicht irgendwann
steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also, was uns natürlich bleibt bei den Ländernküchen, ist Japan. Japan ist stärker denn je. Es ist fantastisch, weil das ist auch eine so energetische, tolle Küche. Wir würden uns was vergeben, wenn wir die nicht feiern und noch weiter ergründen würden. Tatsächlich glaube ich aber, es ist einfach an der Zeit, es müsste jetzt mal kommen, die baltische Küche tatsächlich, weil die baltischen Länder haben viel zu bieten. Das ist eine Küche, die ist uns nicht allzu fern und doch ganz schön fremd und neu. Und das macht Spaß, da mal reinzugucken. Und dieses Jahr habe ich auf dem Kochbuchmarkt zum ersten Mal gemerkt, oh, da kommt eine Menge. Mhm. Sehr überrascht war ich, dass viele Bücher zu diesen Küchen, wie ich sage, in vorauseilendem Gehorsam die Küche gleich vegetarisiert haben, was ich sehr, sehr schade finde. Weil so werden wir nicht das Original kennenlernen können. Und ja, und da sind wir aber auch bei einem anderen Punkt. Ich glaube, dass Fleisch wieder salonfähig wird. Und zwar gutes Fleisch und Wildfleisch ganz besonders. Also ich glaube, da ist jetzt schon, also da freuen sich Menschen einfach auch mal wieder, ein Rezept mit Fleisch in Kochbüchern zu finden.
Ja, aber wenn du das so sagst, da würde ich mal so wahrscheinlich eingreifen wollen und sagen, das ist dann aber so wirklich der Foodie-Kreis. Da sind wir so ein bisschen in der Bubble. Kann das sein? Das können wir ja nicht für die Breite sagen.
Das ist das Schlimme daran, dass wir die ganze Zeit in der Bubble sind und dass überhaupt alle Menschen in der Bubble sind und alle berichten immer aus ihrer Bubble. Das ist ganz richtig und das stimmt und das muss man immer mitdenken, auch wenn man uns beiden zuhört.
Absolut. Ich bin ja auch dabei. Ich bin ja auch dabei. Also mein Konsum sieht nämlich genauso aus, wie du das gerade sagst. Weniger Fleisch, dafür Besseres, und wenn ich irgendwie kriegen kann, gutes Wildfleisch, und ich möchte dann aber auch gerne wissen, von welchem Jäger, aus welchem Revier. Ich möchte das nicht so durchgereicht wissen. Ich habe das Glück, dass ich von einem Freund in Bayern, Grüße gehen an Gregor an dieser Stelle, der jagt in seinem eigenen Revier und zerlegt die Tiere und schickt mir dann Rücken und die Keulen.
Super. Was sind denn, du und interviewst ja das ganze Jahr Köchinnen und Köche und hast die im Podcast zu Gast. Was sind denn Trends, die dir aufgefallen sind, die gerade auch aus der Gastronomie kommen könnten? Was sind da Impulse?
Also was mir aufgefallen ist, jetzt sagen wir mal, aber eher so aus der Spitzenküche, die ja auch einen Einfluss haben.
Die oft Vorreiter sind.
Die Vorreiter sind, das ist die fast schon brutale Reduktion auf wenige Produkte, auf Primäraromen. was wir sonst so kennen und was auch viele dann vielleicht von einer Sterneküche erwarten, aber auch viele auch schon satt sind. Tupfen, Schäumchen hier und da, derlei viele.
Ja, ja.
Und da auch nochmal ein Aroma reingespritzt und da nochmal was. Nee. Reduced to the max,
ja, sehr
heißt
schön.
Eigentlich, dass das ist die Devise und das habe ich von vielen gehört, ob Südtirol, ob Finnland, ob Berlin. Ich habe ein sehr, sehr tolles Gespräch gehabt mit Marco Müller vom Rutz, bei dem, wo ich sagen muss, das war das beste Essen für mich in diesem Jahr.
Okay, cool.
Lag aber auch am Ambiente, lag auch daran, dass Marco sich Zeit genommen hat, während ich dort zu Gast war, zwei Gänge bei mir zu sitzen und mir diese zu erläutern. Das war das Vorgespräch zu einem späteren Gespräch, wo wir uns wieder getroffen haben und ich wieder essen durfte bei ihm bzw. seine Speisen, als er nämlich an der Ostsee gastierte im Rahmen des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals. Und da geht es wirklich darum, nochmal Produkt, Produkt, Produkt. Und wenn man erfährt, dass Marco Müller 5 Jahre lang daran gearbeitet hat, das perfekte Karpfengericht zu zaubern, wo alle wir jetzt zur Weihnachtszeit sagen, oh nee, ein Glück, dass der Karpfen nicht mehr in der Badewanne rumhängt. Ja. Der hat es halt hinbekommen und er hat gesagt, ich brauche aber nicht den Modderkarpfen, sondern ich brauche den Karpfen aus dem Bodden möglichst oder aus der Müritz. Und diese Suche nach diesen wirklich tollen Produkten macht gerade ganz, ganz viel aus. Und wenn wir uns auf gute Produkte, das ist ja auch das Fleisch- und Wildthema, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann brauchen wir auch gar nicht so viel dazu. Und wir müssen das auch gar nicht übertünchen. Und ich glaube, nur da, wo die Produkte minderwertig oder nicht hochwertig sind, minderwertig will ich nicht sagen, da musst du viel beisteuern.
Ja.
Ansonsten kann das Produkt selber sprechen.
Ja.
Und das sehe ich habe ich bei ganz vielen gesehen.
Ja, toll, spannend, ja, super. Und
Globalisierung hat sicherlich ganz, ganz viele tolle Impulse, aber wir können uns auch wieder auf die Produkte besinnen, die wir hier haben.
Ja.
Und auch dann kurze Lieferwege, regional, saisonal, okay, es ist echt schon durchgelutscht und kann auch keiner mehr hören so richtig, aber am Ende, wenn es richtig gelebt wird, glaube ich, ist es eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich versuche das auch so zu machen.
Absolut, das ist toll. Also wer es da auf die Spitze treibt und zwar auf höchst vergnügliche Weise, wenn man da als Gast ist, ist ja das Etz in Nürnberg.
Ja.
Felix Schneider und sein Team, die machen tolle Sachen. Also die nehmen tatsächlich die Techniken aus aller Welt und tatsächlich besonders aus dem japanischen Bereich und dann machen die ihren regionalen Forelle, machen sie dann aber Ikejime. Oder sie gehen los und sagen, wir machen ein Miso, aber das ist halt bei uns aus Emmer.
Und, aber das ist toll, dass du das sagst, das hatte ich eben vergessen. Genau, sie nutzen diese ganzen globalen Technik und da ist Globalisierung toll.
Ja, ja.
Und natürlich haben sie auch kochen sie auch ihre Dashis und sie machen statt einer Fischsoße, machen sie ihr eigenes Garum.
Genau,
das wir ja vergessen haben irgendwann und dann wieder entdeckt haben.
Ja.
Aber es sind alte Techniken, es sind globale Techniken, aber es sind eben lokale Produkte und die werden in den Vordergrund geschoben.
Ja.
Wenn sie sich so definiert, die Spitzenküche, dann finde ich, geht sie in eine richtige und eine spannende Richtung. Das ganze Thema, was wir jetzt aber noch nicht angesprochen haben, ist Gastronomie und wirtschaftliche Lage. Das war ja nun auch ein Thema oder ist ein Thema, nicht nur in diesem Jahr und auch natürlich Personalmangel, wie auch in allen vielen anderen Branchen. Das sehe ich so ein bisschen mit Besorgnis.
Ja, jein. Also ich habe festgestellt, dass es da doch Unterschiede gibt. Es ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass zurzeit die Gastronominnen und Gastronomen erfolgreich sind, die in der Lage sind, dem Gast ein ganzheitliches Erlebnis zu bereiten. Also das Gastgeben an sich, und das ist sicher ein großer Trend des vergangenen Jahres, ist wieder stark in den Mittelpunkt gastronomischer Überlegungen gerückt. Wir hatten jetzt 10, 15 Jahre, in denen die Köchin oder der Koch und ihre Kreation im Mittelpunkt der Überlegungen stand. Mhm. Wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo die Leute einfach auch durch Krisen gebeutelt und eventuell auch weniger Geld, die wollen einfach einen schönen Abend haben, das Gros der Menschen, die essen gehen wollen, einfach einen schönen Abend haben. Die wollen begüschert werden, die wollen da sitzen und eventuell noch eine zweite Flasche Wein aufziehen und nicht mehr das 17-Gänge-Menü und sich in die Philosophie des jeweiligen Hausherrn zu vertiefen. Da ist ein absoluter Wechsel zu verzeichnen.
Mhm. Ja gut, und so ein Wandel bringt natürlich dann auch Unruhe und natürlich musst du dich anders sortieren. Ja. Wenn plötzlich das 7-8-Gänge-Menü nicht mehr gefragt ist und du musst 3-Gänge-Menüs anbieten, was ich übrigens auch bevorzuge. Ja. Ich würde viel häufiger, ich weiß, dass es teilweise strukturell nicht möglich ist, so ist man eben nicht aufgestellt, in ein Restaurant gehen und nur 3 Gänge essen.
Ja, ja, genau.
Ich erwarte jetzt nicht Walk-in-Möglichkeiten, aber kurzfristig mich zu entscheiden, und da gibt es ja auch so ein paar Trends, jetzt beispielsweise Hidden Table, um das mal zu nennen, die relativ frisch auf den Markt gekommen sind und Okkasionen anbieten, da wo eben Tische nicht verkauft sind, beziehungsweise auch so Unzeiten, ja, wo man schon mal für andere tolle Zeiten, 16 Uhr, 17 Uhr Tische anbieten, beziehungsweise frei gewordene Tische. Sowas, glaube ich, braucht es auch, um das Ganze auch ein bisschen flexibler und einladender zu machen.
Ja, absolut. Und da bieten ja viele Fine Dining Restaurants mittlerweile auch Sondertarife an bestimmten Tagen. Das ist ja immer, machen wir den Mittwoch und den Donnerstag wieder voll. Und da gibt es jetzt zum Beispiel in Berlin das Horvath. Die bieten halt an einem Tag ein reduziertes Menü zu einem reduzierten Preis an.
Da muss ich auch mal wieder hin ins Horvath.
Ja, das ist für Horvath ist super. Und das ist echt toll. Und das ist der Weg, um eine neue Generation auch wieder für Fine Dining zu begeistern. Und dass aber die Gänge zurückgehen, liegt vor allen Dingen natürlich auch an dem, was du eingangs erwähnt hast. Weniger Leute, weniger Fachpersonal, weniger Geld, höhere Kosten. Das sorgt natürlich auch für diese Reduktion, die wir aber, und das haben wir gerade beide festgestellt, gar nicht so schlecht finden.
Nee. Naja, so ein Wandel ist ja, aber wie gesagt, so ein Wandel bedeutet ja auch immer, ich muss mich umstellen und ich muss meine Strukturen umbauen und ich muss dann auch flink genug sein, das zu erkennen. Gibt sicherlich Häuser, die können an dem festhalten, was sie immer gemacht haben. Das sind aber wenige und das ist nicht die Masse. Und ich finde, da, wie du das sagtest, eben, wo Gastgebertum wirklich gelebt wird, wo das Essen jetzt auch nicht 90% ausmacht, sondern vielleicht 50% und der Rest ist eben Ambiente, Stimmung, Gastgeber, wie ist der Service, ich fühle mich hier einfach wohl. Und das kriegst du natürlich in der Individualgastronomie in der Regel besser hin, weil da hast du auch eine Beziehung. Also ich habe das ja jetzt gemerkt bei unserem kleinen, niedlichen Pop-Up, die Oma-Liebe.
Wie ist das denn gelaufen? Ich fand das total spannend.
Hätte man mir vorher gesagt, was mich da erwartet, das ist so einmal Gastronom sein. Ne? Dann hätte ich gesagt, und ich hätte es wissen müssen, ich unterhalte mich ja mit vielen, hätte ich gesagt, okay, ich überleg's mir nochmal. Ja. Aber manchmal darfst du gar nicht so viel nachdenken. Ja. Und dadurch, dass wir hier jeden Tag, wir haben nur von Mittwoch bis Freitag geöffnet gehabt, das 7-8 Wochen lang eine andere Oma haben kochen lassen, ist natürlich die Introduction in die Küche mit den Kollegen immer, und die Kollegen wechselten auch, weil das ist ein relativ großer Pool an Mitarbeitern, die dort sind, weil das sind in der Regel Studenten, die dort arbeiten, im Café Lorenz, wo wir uns gepop-upt haben.
Also ihr hattet immer eine Hauptoma,
die hat dann gekocht.
Mit dem Team. Das finde ich super.
Und die sind natürlich, ich meine, die Damen sind zwischen 65 und 86.
Jesus Gott. Ja,
und die müssen natürlich auch, ich meine, wir haben in der Regel 40 bis 50 Essen gehabt, schälen mal Kartoffeln.
Also das war ausverkauft, die Shows.
Die Shows sind ausverkauft, immer unterschiedlich natürlich, was wir angeboten haben. Aber wir haben ja erst gedacht, wir machen so deutsche Küche. Ja. Weil meine Grundidee war ja mal, ich reise für den Podcast rum und sammle traditionelle Gerichte. Ja. Ich möchte die bewahren, ich möchte daraus vielleicht irgendwann auch mal, wie mein großes Vorbild Stefan Paul, ein Kochbuch machen. Und den hätte ich auch gefragt, wie es geht.
Ja, ja.
Oder die einfach nur kommentieren im Podcast. Und dann habe ich gedacht, nee, dann vielleicht, das schaffe ich nicht, vielleicht sammeln wir die mal an einem Ort. Und jetzt ist es aber Oma Weltküche geworden, weil wir haben eine Oma aus Korea gehabt, aus Tschetschenien, aus Serbien.
Aus Nonas gibt es überall.
Ja, aus Venezuela. Und Also, und die haben ihr Essen gekocht und es gab wirklich tolle Sachen. Und es, also von der Hamburger sauren Suppe bis hin zum Jimjak aus Korea. Also so ein weiter Bogen. Und die Leute, die Gäste haben uns vertraut. Am Anfang war es so, nee, das mache ich nicht, da komme ich nicht. Und dann irgendwann haben sie gesagt, und wir haben ja Stammgäste gehabt, also die waren schon, ich glaube, es waren welche 15 Mal da.
Fantastisch.
15 Mal. Fantastisch.
Und authentischer geht's ja auch nicht.
Ist total authentisch. Ja. Ne? Und die Omas werden auch schon mit Oma begrüßt. Ja. Es ist eben dieses Erlebnis, und das ist vielleicht auch ein Trend, auch zurück, bisschen zur Tradition und zu sagen, was gibt's eigentlich für eine Küche bei uns? Und du glaubst nicht, wie die Leute Senfeier abgefeiert haben.
Ich wollte gerade fragen, was waren denn deutsche Highlights? Also
die deutschen Highlights waren Senfeier,
ja.
Frikadellen.
Ach, guck.
Frikadellen mit, ja, Lauchrahmen. Und wirklich mit Mehlschwitze auch, ja, ja. Und mit von meiner Schwiegermutter, ja. Und Salzkartoffeln. Und da waren teilweise Gäste, die gesagt haben, oh, wie lange habe ich keine Salzkartoffeln mehr gegessen?
Ach, hör auf.
Und da denkst du irgendwie, ja, wie, also jetzt, ja, nicht das große Problem, nicht eigentlich.
Genau.
Das waren die Highlights. Königsberger Klopse.
Natürlich.
Ein Renner.
Ja. Ja.
Ein Renner. Grünkohl, auch ein Renner. Ja. Und das ist natürlich auch immer so die Frage. Grünkohl, was bietest du da an? Kassler, klar. Kochwurst auch. Bauchspeck, ja, mögen auch viele. Haben wir aber nicht inkludiert ins Gericht, sondern die Oma lief dann rum mit Bauchspeck. Also mit einer Terrine,
so,
immer.
Oh,
und
sagt, toll.
Sag mal, und dann guckte sie, ja, dir in die Augen und sagt, möchtest du ein bisschen Bauchspeck?
Toll, also toll.
Und es gab natürlich auch Nachschlag.
Ja.
Und das Ganze aus einer Terrine serviert. Das heißt, wildfremde Menschen, die an einem Tisch saßen, aßen aus einer Terrine und es gab keinen Streit, es gab keine Verletzten.
Ja.
Nein, das hat mir großen Spaß gemacht und das werden wir auch weitermachen. Und das ist, hat mir ganz, ganz viel, trotz der vielen Arbeit, ganz, ganz viel Energie gebracht. Aber ich bin jetzt auch froh, dass wir durch sind damit.
Ja, ja.
Und dann im neuen Jahr neu starten mit Dino. Sag ich,
wir
weiß ich schon, sag ich noch nicht.
So
rum. Ja. Ja, also jetzt habe ich ganz viel geredet. Ja, ansonsten für mich, wenn ich das noch sagen darf, für mich war das Thema Algen spannend, das ich dieses Jahr entdeckt habe, ja auch einen Podcast dazu gestartet habe, den Algentalk. Ich durfte mich da ganz tief in das Thema Algen immer noch an der Oberfläche, aber ich habe mich mit Wissenschaftlern, mit Köchen unterhalten. Ich habe ganz, ganz viel probiert. Ich habe mir ganz, ganz viel vor Ort angeguckt in Dänemark. Jetzt geht's noch nach Norwegen. Und ich möchte da tiefer rein und ich glaube, das Thema Algen ist für uns ganz, ganz wichtig, weil es eben eine Möglichkeit ist, an Ressourcen ranzukommen, Nahrungsmittel ranzukommen.
An Geschmack ranzukommen.
Und an Geschmack ranzukommen.
Genau.
Ja? Ja. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance zum Beispiel, ja, für Norddeutschland,
ja,
weil wir wissen, hier gibt es nicht mehr viel Fisch um uns, ja, herum, aber Schleswig-Holstein wirbt immer noch hier mit Fisch und Fischbrötchen und so weiter. Aber wo kommt der Fisch her? Nicht aus unserem Gewässer, nicht aus dem Küstengewässer. Mit Algen könnte man das wiederherstellen.
Fantastisch.
Und mit Miesmuscheln, die ja auch bei uns wunderbar,
ja,
wachsen. Also das geht auch. Ja, ansonsten, was waren noch für Trends?
Für deinen Algen-Podcast habe ich einen Tipp.
Na?
Und zwar Otto Koch. Der Otto Koch, die Kochlegende, ist einer der ersten, der ein Algenkochbuch gemacht hat vor Jahren.
Ich kann
ganz
es.
Toll.
Ganz toll. Ja, den gibt es ja noch.
Den gibt es noch. Also der hat im Le Gourmet in München gekocht. Für die jüngeren Zuhörerinnen ganz kurz. Sternekoch aus München, toller Mann. Also schon damals, Ende der 80er, wollten alle zu ihm, weil sie wussten, da ist nett arbeiten und man konnte richtig was lernen von ihm. Und der ist einer der Pioniere der Algenküche und das als Münchner Sternekoch fand ich schon bemerkenswert. Und das ist eines der Bücher, ich habe ein Büchersystem, ein Kochbüchersystem, was nicht so wichtig ist, steht im Flur. Und was wichtig ist, steht in meinem Arbeitszimmer und da steht das Algenbuch von Otto Koch.
Wie viele Kochbücher besitzt du?
Ach, ich besitze gar nicht so viel, weil ich nicht
Wenn ich aber Flur höre und hier und da. Und
ja, es ist überschaubar, wenn ich immer in den Kochbuchgruppen auf Social Media die Zahlen sehe, der Damen und Herren, die dann sagen, ich habe 6.000 Kochbücher, ich habe 4.000. Davon bin ich weit entfernt, weil ich liebe Kochbücher und wenn ich anfange zu sammeln, ist die Bude voll. Und deswegen habe ich mir dieses System ausgedacht, die wandern bei mir. Die kommen rein, die werden alle geliebt und dann müssen sie sich beweisen im Laufe der Zeit. Und einige gehen dann irgendwann in den Flur und vom Flur geht's auch wieder raus aus der Wohnung, ehrlich gesagt. Das passiert auch ab und zu einem Band, der es nicht geschafft hat. Und was in meinem Arbeitszimmer steht, in diesem Regal, das ist absolut zeitlos und relevant.
Okay, die Liste hätten wir gerne mal. Ja, okay. Green Street. Wie lange, das würde mich jetzt mal wirklich brennend interessieren, wie lange arbeitet man, Stefan Paul, ja, an so einem Buch?
Also man ist immer ein Team. Also ich habe immer tolle Mitstreiterinnen, mit denen wir die Bücher erarbeiten, denn da spielen ja viele Leute mit. Ich bin der Autor, ich mache die Rezepte, dann gibt es eine Fotografin, in dem Fall Vanessa Maas. Und dann gibt es die Grafik, die natürlich auch einen Riesenteil am Look und viel eines Buches hat. Also da kommen ein paar Leute zusammen, nicht zuletzt Julia Evers, die mich seit vielen Jahren in meiner Küche unterstützt, wenn wir Kochbücher machen. So, und dieses Buch, um auf deine Frage zurückzukommen, ein Kochbuch dauert im Schnitt ein Jahr und ist so gemacht, dass man sagt, im kommenden Jahr holen wir damit die Leute ab. Das heißt, Kochbuch machen ist auch immer ein bisschen Glaskugelguckerei. Also was wird die Leute denn interessieren?
Aber du bist ja gut Freund mit Glaskugeln, habe ich gehört.
In dem Fall
vor 10 Jahren.
Genau, jetzt ist mittlerweile eine Gleitsicht-Glaskugel, aber so, und dieses Buch war dann aber dafür wirklich wahnsinnig feilschnell gemacht. Das haben wir in 2,5 Monaten, habe ich das erarbeitet und geschrieben, inklusive der Reportagen. Das war, weil wir wollten unbedingt im Herbst, im Jubiläumsjahr, dieses Buch haben. Und wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist und dass es so schön ist. Knut Ettling von Format Design hat mit seinem Team das schöne Design entwickelt und meine Idee so hübsch aufgegriffen. Der Green Street, nämlich der erste Kochbuchmarkt in Buchform. Also man läuft da tatsächlich so ein bisschen durch. Ja, und jetzt ist es in der Welt und mir war es sehr wichtig, bei diesem Buch nicht mit Dingen zu arbeiten, mit hochindustriell verarbeiteten Lebensmitteln, um da irgendwie so einen Fleischersatz zu schaffen. Ich habe sehr viel mit Fermenten gearbeitet, sehr viel mit Pilzen gearbeitet, die für mich auch ein absolutes Nahrungsmittel der Zukunft sind. Wenn man jetzt schon guckt, die jungen Leute auf Instagram kochen mit Pilzen rauf und runter, weil Pilze machen eine Fleischigkeit, die machen einen Biss, die bringen Umami von selbst mit. Das ist ein tolles Produkt und das ist im Grunde, was es in diesem Buch auch wirklich zu entdecken gibt, wie so Geschmacksbomben eben auch rein pflanzlich entstehen können.
Und das Schöne ist, bei deinen Kochbüchern, die stimmen auch immer.
Eine gewisse Akribie steckt dahinter.
Ein Hang zum Perfektionismus, genau. kann man dir nachsagen. Ja. Ich finde, das ist ganz toll gemacht und es ist appetitlich und es ist so ein, das ist eine Kombination aus, ich gucke mir das gerne an, ich kann auch ein bisschen was lesen. Ich bin hier gerade, die habe ich ja auch dieses Jahr interviewt, ich bin gerade bei Cosi und Joe und das ist natürlich, da erfährt man auch nochmal ein bisschen was über die Person und das ist das Schöne. Und die Rezepte sind auch kompakt.
Die Rezepte sind kompakt, die Rezepte sind aber bei mir ja auch immer in Teilrezepte unterteilt. Mhm. Das ist besonders bei diesem Buch wichtig, weil wenn du allein so einen Burger machst, dann hast du eine Soße, dann hast du das Brot, dann beschäftigst du dich erstmals mit dem Patty. Und darum gibt es in diesem Buch, sind alle Rezepte auch wieder in Teilrezepte unterteilt, damit du im Alltag einfach vielleicht auch nur die leckere Soße oder vielleicht nur die Frikadelle machen kannst oder dir einfach das schöne Brot selber bäckst.
Guck mal, und ich habe jetzt, guck mal, wir sprachen vorhin über Fischfrikadellen Fischbrötchen. Und ich habe jetzt mal aufgeblättert und das falsche Fischfrikadellenbrötchen Fish and Chips gefunden. Ja. Mit Erbsenfrischkäse, Mayo und mit Jackfrucht.
Ja.
Habe ich selber noch nie gearbeitet.
Ja.
Ist das gut?
Ja, sensationell. Ich meine, guck dir bitte das Bild an, wie das zerfällt. Das sieht doch aus wie Lachs. Also wir waren selber, das ist eins meiner absoluten Lieblingsrezepte, weil es so faszinierend ist. Ich hatte eine diebische Freude, fleischliche und fischliche Genüsse nachzubauen. Für mich sind das aber keine Surrogate, das ist mir an dieser Stelle wichtig, sondern das sind eigenständige Produkte,
die
jetzt richtig Spaß machen.
Meinst du, dass da die geräucherten, der geräucherte Blasentang nochmal auch...
Unbedingt. Schwieriger geht immer. Ich mache aber immer erstmal lieber einfach für die Leute, damit es auch wirklich klappt zu Hause.
Aber das Schöne ist ja auch, das sind ja Empfehlungen.
Ja.
Und du kannst ja auch selber nochmal ein bisschen zaubern.
Das nein? tun meine Leserinnen und Leser auch die ganze Zeit.
Wollte ich bin immer sagen, überrascht.
Ich dachte, du sagst, das tun sie nicht.
Na doch.
Oh, und das
erzählen sie
dir auch. Kommen sie auf oder? Instagram und dann ist da so ein Foto und dann sagen sie so, oh, das Rezept ist von Stefan Paul. Aber ich habe stattdem das genommen und mit dem gewürzt und dann. Und ich sage immer, danke. Denn Kochen ist Freiheit und ihr nehmt die euch.
Ja.
Ich finde es super.
Du gibst eine Anregung. Also es gibt sicherlich Rezepte, ja. Da muss man sich streng dran halten, weil sonst geht's daneben. Aber hierbei ist ja so ein bisschen toll. Freestylen und das macht ja total Spaß. Du willst sicherlich gar nicht so viel nachahmen im nächsten Jahr, sondern auch vieles Neues machen, aber ich wollte jetzt mal einen Ausblick machen, ich wollte so einen Übergang schaffen.
Ja,
was machst du denn? Was ist denn fürs nächste Jahr geplant bei dir? Aber ein Kochbuch haben wir schon gehört, wissen wir, was das ist? Schon? Da wird das schon gesagt?
Oder? Ja, wir wissen das jetzt schon.
Und wird das auch schon laut gesagt?
Ja, das wird jetzt schon mal laut gesagt. Im Frühjahr kommt der dritte Band meiner Japan-Reihe bei Hölker und da habe ich mich wieder reinquatschen lassen. Und zwar wird es ein Buch über Sushi.
Ah.
Und ich habe gesagt, seid ihr verrückt, auf keinen Fall mache ich ein Sushi-Kochbuch. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Sushi-Fibel, ganz klein mit vielen Rezepten, lustiger Mitnahmeartikel. Ich habe angefangen und habe nochmal auch mir selber, und das ist das Schöne an der Autorenschaft, mir selber die ganze Welt nochmal aufgemacht. Es ist ein absolutes Sushi-Tieftauchbuch geworden.
Kleines Fibel.
Wir haben so viel Text, dass wir gar nicht wissen, wohin mit den Bildern. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird toll. Das ist so einfach wie möglich. Es ist aber auch bis ins Detail erklärt. Ich erzähle viel über die Geschichte einzelner Sushi. Zum Beispiel ganz erstaunlich, unser Lachs-Sushi war bis in die 70er Jahre hinein auch in Japan gänzlich unbekannt und ist heute eines der beliebten Sushi überhaupt. Ne?
Stimmt, es gab man hat irgendwie, weil es eine Überpopulation auch gab.
Genau, nicht? Die Norweger haben das den Japanern verkauft.
Aufgedrückt.
Ja. Nein. Also die Geschichte ist super, die ist zum Beispiel auch im Buch. Also ich habe da, bin tief getaucht und könnt ihr euch drauf freuen.
Ja, das ist toll. Ja, guck mal, Japan. Aber das musstest du auch weitermachen. Ich meine, das ist doch so erfolgreich, deine.
Ja, ich habe aber gedacht, ich hatte es jetzt auserzählt.
Dann ist es, dann ist es deine Japan-Triologie. Das ist doch auch schön.
Genau.
Japan steht bei mir übrigens für nächstes Jahr, für 2025, auf der Reiseliste. Ich war noch nie dort. Ich habe aber auch ein bisschen Respekt vor der Reiseplanung. Und also 3 Wochen wollte ich so machen.
Solltest du wirklich.
Und da weiß ich noch nicht genau, was ich abdecke. Aber da kann man dich ja auch fragen noch. Ne?
Ja, ich war jetzt länger nicht da, deswegen bin ich gerade kein guter Berater, aber ich bin ein guter Berater für die Reiseplanung. Es gibt Reisebüros, die machen das sehr gut. Die sind darauf spezialisiert. Und ein heißer Tipp sind auch die Japan-Blogs von deutschen Autorinnen und Autoren, die sich akribisch mit dem Land und den Reisemöglichkeiten beschäftigen, viele Tipps geben können. Für mich sind Großstädte ein Muss. Das finde ich einfach toll. Tokio sollte man mal gesehen haben. Dann bin ich aber auch sehr verliebt in den Süden. Kagoshima, die Vulkanlandschaften, die landwirtschaftliche Produktion. Da gibt es dann auch Mentalitätsverschiebungen. In Tokio sind alle höflich verschlossen. Im Süden Japans lachen die Menschen gerne und sind fröhlich und sind ganz anders.
Das zerstört ja das Japan-Bild.
Richtig, da war ich auch völlig baff. Und ja, sehr schön, auch beides kennenzulernen. Und mein nächster Weg führt mich nach Osaka. Mhm. Da will ich als nächstes hin.
Was reizt dich? Was ist das Besondere an Osaka?
Das Essen dort,
ist noch dann mal
die Geisha-Kultur. Ja. Ja, sehr schön.
Was steht noch auf dem Plan bei dir?
Bei mir steht noch auf dem Plan, ich habe jetzt Lunte gerochen. Ich habe ja jetzt meinen dritten Kurzgeschichtenband geschrieben.
Übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Nee.
Aber ganz, ganz toll.
Mir vielen das, Dank.
Ich bin eigentlich kein Freund von Kurzgeschichten. Ach. Eigentlich nicht.
Mhm.
Aber hier
ja.
habe ich Kurzgeschichten wieder lieben gelernt. Und sie sind ja auch immer, ja, sie werden ja immer abgerundet mit einem Rezept am Ende. Und du kriegst es wirklich wunderbar hin, diese Geschichte oder dieses Einfädeln des Rezeptes beziehungsweise der Speise. Man fühlt sich immer in dieser Kulinarikwelt, auch wenn man kurz mal denkt, jetzt bin ich ganz woanders, aber ich komme immer wieder zurück. Und die Vielschichtigkeit auch der Spielorte macht es, ist eigentlich eine kleine Reise, dieses Buch.
Es ist eine kleine Weltreise und sind aber alles Länder, die mir am Herzen liegen, mit denen ich auch was verbinde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig gewesen für die Geschichten. Und das Rezept da hinten dran, das ist natürlich immer die schöne Möglichkeit, sich die Geschichte auch auf der Zunge zergehen zu lassen. Das passiert bei Menülesungen. Ich weiß aber, dass es mittlerweile auch Kochclubs gibt, die das machen. Die kochen das Gericht, dann wird gelesen und dann setzen sie sich alle zusammen hin und essen das. Das ist für mich das Schönste, krieg ich Gänsehaut, wenn man das erreicht hat, wenn man die Menschen so erreicht hat, dann hat sich alles gelohnt. Das ist echt wunderbar.
Hast du noch einen schönen Tipp für uns zum Genießen?
Ja, macht euch nicht so viel Stress an Weihnachten. Und was ich für mich entdeckt habe, sowohl als Essen, kleines Weihnachtsessen für zwei, wie auch für 10 Personen sind konfierte Entenkeulen oder konfierte Gänsekeulen super, lässt sich easy vorbereiten,
ja.
kann im erstarkten Schmalz auch transportiert werden, also wenn man irgendwo
fahren
muss, läuft nicht aus und die müssen nur noch im Ofen aufknuspern. Das ist für mich einfach etwas, was für mich auch so ein echter Gamechanger war, wenn man mit Großfamilien arbeitet, wenn man viele Gäste satt kriegen will oder wenn man einfach nur zu zweit ist und da ist eine ganz einfach wirklich eine Herausforderung. Keul,
ja, ist
tolle
Tipp.
Sache.
Ich glaube, aber das ist absolut richtig, was du sagst. Macht euch keinen Stress. Ne?
Ja.
Also dieser Vorweihnachtsstress dann nochmal und da nochmal hin und da nochmal hin ja. und Schlange stehen und das habe ich nicht bestellt. Hast du das dabei? Oh, ein Stress. Aber dann genießt man umso mehr die Zeit zwischen den Jahren.
Richtig.
Lieber Stefan, ich wünsche ja frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch.
Dir auch, lieber
Über
Boris.
Silvester haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
Frohes Fest.
Was gibt es denn Silvester? Gibt es da eine Tradition noch?
Ja, es gibt eine Tradition, aber die ist nur schwer umsetzbar für andere Leute, denn Silvester ist für mich traditionell der Tag, an dem ich groß aufkoche für Freunde und da gibt es sehr viele Gänge und da mache ich all das, was ich im Jahr nicht geschafft habe.
Okay, oh, gut.
Und dieses Jahr fällt das aber aus, weil wir so viel gearbeitet haben, alle beide dieses Jahr.
Ja.
Wir fahren zu Vicky ins Spielweg und lass uns da mal verbringen.
Oh, das ist doch schön.
Das ist natürlich auch der beste
Vicky Fuchs,
Weg.
Genau. Ja, dann wünsche ich gute Reise, schönen Gruß und hier, magst du ihr eine Einladung in diesen Podcast übergeben?
Oh, das
ja?
ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich gerne wahrnehme.
Ja. Also Vicky, du bist herzlich willkommen. Wenn du in Hamburg bist, schau vorbei oder ich besuche dich auch gerne. Es ist immer nur so schwer, ein Zimmer zu kriegen.
Das ist brutal.
Brutal.
Also wir haben es vor einem Jahr, haben wir das Zimmer.
So gut.
Sehr Vielen schön. Dank.
Ich bedanke mich.
Frohe Weihnachten.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin, tschüss.